Aloha und willkommen im Tierversum. Heute gibt es wieder eine neue Folge und zwar möchte ich behaupten, eine der inspirierendsten, tiefgründigsten und motivierendsten ever, obwohl es eine sehr traurige und harte Geschichte ist. Zu Gast bei mir ist Sarah von Chamier, eine unglaubliche Persönlichkeit. Mehr möchte ich euch noch nicht verraten, weil ihr müsst sie selber sprechen hören. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass du bei mir zu Hause bist. Willkommen.
Ja, danke.
In meinem Podcast. Möchtest du dich mal von alleine kurz mal vorstellen für alle, die dich nicht kennen? Weil ich finde, du bist so eine unglaubliche Persönlichkeit und ich habe Angst, dass ich irgendwas vergesse, was ich da sage, weil das so viel ist, was man für dich sagen möchte.
Ja, ich selber habe manchmal Schwierigkeiten, über mich irgendwas zu sagen, weil ich immer gar nicht so genau weiß, okay, ich habe so viele, ich nenne es mal Talente.
Ja.
Genau, also ich beschreibe mich ja gerne immer so als kreative, eierlegende Wollmilchsau, einfach aus dem Grund, weil ich irgendwann in meinem Leben erkannt habe, dass Kreativität eins meiner größten Werte ist und ich mich davon unabhängig machen wollte, was andere Menschen sozusagen über mich denken in der einen Situation, aber auch was ich selber über mich denke. Deswegen habe ich dann irgendwann für mich entschieden, okay, Kreativität ist so unendlich groß und deswegen darf man in jeglicher Form alles sein, was man sein möchte, was das angeht. Das heißt, ich schreibe Drehbücher, ich schreibe jetzt gerade auch aktuell an meinem ersten Buch. Ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin, ich habe auch als Model schon gearbeitet. Kleines Model, aber immerhin.
Muss es aufheben.
Genau, muss es aufgeben. Also ich mache ganz, ganz viele Sachen. Ich habe auch einen eigenen Film schon mal produziert. Also so als Filmschaffende bin ich auch unterwegs. Habe ein bisschen Regieassistenz oder es war eigentlich eher so ein Praktikum bei Til Schweiger gemacht, bei Manta Manta 2. Ja. Also ich habe eigentlich alles schon so in meinem Leben gemacht. Ich würde auch zeichnen, glaube ich. Das finde ich auch toll. Mhm. Ich liebe es zu tanzen, zu singen, zu einfach alles zu machen, was irgendwie mit Kreativität zu tun hat.
Ja, und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe und auch verfolge, einfach alles, was Spaß macht und Freude bringt ins Leben, oder? Also
absolut.
Du bist ja wirklich, du tanzt ja auch da in deinen Videos durch den Tag. Und ich finde diese positive Energie sehr bewundernswert tatsächlich. Besonders, wenn man...
Jetzt werde ich angerufen.
Da klingelt's. Egal, wir ignorieren das jetzt.
Genau.
Jetzt ist es... Ich dachte gerade, was ist das Telefon? So, egal. Besonders, wenn man weiß, was eine Geschichte auch dahinter steckt. Ne? Dazu kommen wir gleich. Was ich auf jeden Fall mal sagen möchte, finde ich das sehr sympathisch, dass diese Vielseitigkeit auch bei dir im Leben ist. Weil bei mir geht es ja auch so. Ich schreibe jetzt zwar keine Drehbücher, aber der Rest ist auch so ähnlich. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn man irgendwie in Schubladen gepresst werden muss. Und ich finde gerade dieses, ich mache das und das und das und dann will ich meine Kreativität hier und da ausleben. Das ist so schön, finde ich. Und ich würde das mit nichts auf der Welt eintauschen wollen.
Genau, und das ist bei mir halt genauso und ich merke das auch ganz, ganz oft, ne, dass so viele gerade in der Kreativbranche eigentlich nicht nur eine Sache machen,
ja,
sondern ganz viele Sachen machen und alle anderen, die halt nicht aus der Kreativbranche sind, so ein bisschen gerne wollen würden, dass du sagst, ich mache das oder ich mache das oder ich mache das und im Endeffekt macht man aber so vieles, weil wenn wir es ganz realistisch betrachten, wenn wir jetzt nicht zu den oberen 10% gehören, die jetzt regelmäßig alles also drehen oder die regelmäßig wirklich nur als Moderatorin irgendwo in irgendeinem, ich weiß nicht, bei TAF oder sonst irgendwo sind, dann finde ich es super wichtig, sich einfach auch breiter aufzustellen und das auch nach außen zu kommunizieren. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Genau, aber grundsätzlich, ja, ich glaube, Positivität ist etwas, was mich schon immer ausmacht. Ich habe früher mich auch immer so vorgestellt und meinte, 90% meiner Lebenszeit verbringe ich positiv.
Das und ist eine die gute Einstellung.
Genau, und die anderen 10% lasse ich aber natürlich auch Raum für alle anderen Gefühle. Also, wobei das wahrscheinlich auch Quatsch ist. Es ist immer eine 50-50 Geschichte wahrscheinlich irgendwo.
Ich glaube, das kennen wir alle, oder?
Ja.
Und ich finde das immer so schade, dass... Ich musste ich aber auch erst lernen, tatsächlich, dass viele Menschen halt immer das so runterdrücken. Ich darf das jetzt nicht zulassen. Ich muss immer positiv sein oder immer so, ne? Ich darf nicht, weiß ich nicht, darf jetzt nicht weinen und so. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, ich bin sehr emotional und sehr nah am Wasser gebaut. Das ist nicht immer schlimm, weil ich heul auch aus Freude oder so, aber es kommen halt schnell die Tränen. Und früher habe ich das immer weggedrückt. Und jetzt bin ich aber so, dass ich mir denke, nee, ich lasse es aber zu. Es gehört mit dazu.
Genau.
Embrace it und dann lass es wieder gehen. Ne?
Ja.
Also das gehört schon auch zu dem positiven Mindset mit.
Total. Also ich glaube, mir ist es aufgefallen, als ich mit TikTok angefangen habe, dass ganz, ganz viele Menschen natürlich ganz, ganz schnell raufgehen, wenn du anfängst zu weinen oder wenn du halt emotional wirst und so, ne? Dabei gehören zu dieser Emotionalität, zu Tränen oder zu dem, was irgendwie dazugehört, zu dieser ganzen Reihe von Emotionen, ich finde, da gehört alles irgendwie rein, ne? Also es ist ja nicht nur, weil du weinst, wie du schon sagst, manchmal aus Freude, manchmal eben aus Trauer, manchmal aus Schmerz. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Formen von Tränen. Und um positiv zu sein oder um überhaupt so seinen Weg positiv zu gehen, glaube ich, ist es super, super wichtig, alle Emotionen rauszulassen, so wie man sich auch tatsächlich fühlt.
Ja.
Ne? Also für sich als Person. Und jeder ist ja super individuell, was das betrifft. Und ich glaube, das ist etwas, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, auch gerade so in Social Media und so. Es wird alles sehr schnell auch da wieder in Schubladen gesteckt, beurteilt, verurteilt. Gleichzeitig aber auch gehen zum Beispiel meine Videos viraler, wenn sie emotionaler sind.
Ja, weil man sich vielleicht auch mehr wiedererkennt und irgendwie mehr nicht dieses Perfekte einfach hat, ne?
Genau, also vor allen Dingen auch, ich glaube, dass Menschen dann auch sehen, okay, da ist eine Authentizität dahinter oder sie haben zumindest das Gefühl, dass es so ist, was ja auch so ist. Ich habe ja nie irgendwie das gespielt in irgendeiner Form. Ich habe immer den Moment, so wie es mir ging, halt in meiner ganzen Therapiezeit, ganz, ganz offen nach außen getragen, einfach weil ich auch wollte, dass diejenigen, die sich auch in dieser Situation befinden, wissen, wie sich das wirklich anfühlt. Weil das, so ging es mir ganz am Anfang, dass ich so dachte, okay, wie ist das überhaupt? Also was bedeutet eine Chemotherapie? Was heißt es eigentlich, Brustkrebs zu haben? Wie fühlt sich das eigentlich an? Wie geht man da durch? Heißt es jetzt, ich sterbe? Heißt es jetzt, ich bin quasi, also ich kann mein Leben nicht mehr so weiterführen? Bin ich jetzt an mein Bett gefesselt, an die Couch gefesselt? Mhm. Geht's mir jetzt monatelang nur schlecht? Also das war eigentlich das, was in meinem Kopf halt so ein bisschen so hinten drin die ganze Zeit gewesen ist. Und ich habe nichts gefunden, auch auf TikTok nicht, was mir so viel Authentizität gegeben hat, dass ich wirklich dachte, okay, damit kann ich mich relaten und damit weiß ich ungefähr, was da los ist. Und für mich war es deshalb so, so unglaublich wichtig zu zeigen, okay, ja, es ist schon viel Zeit dabei, wo es dir gar nicht gut geht. Mhm. Aber es gibt auch Zeiten, da geht's dir super. Ne? Also, dass man das halt auch so ein bisschen in den Vergleich setzen konnte und sagen konnte, okay, ich habe trotzdem Leben. Also ich gehe auch raus und ich gehe auch mal ins Museum mit meinen Kindern oder ich bin auch verreist, mhm. zum Beispiel in der gesamten mhm. Zeit. Ne? Und das sind alles so Dinge, wo ich dann aber für mich auch gemerkt habe, das, was ich in dieser Zeit gelernt habe, das mitzunehmen eigentlich auch für danach, weil ich vorher tatsächlich nur ganz viel Positivität gezeigt habe. Ich jetzt merke, dass ich eigentlich, weil ich so ein extrem positiver Mensch bin, größtenteils nur positive Dinge zeigen kann. Und das, weil es mir größtenteils gar nicht so schlecht geht,
ja.
also so mental, sondern mir geht, ich bin jetzt gesund. Also ich habe das ja, ich habe zwar noch eine Immuntherapie, aber grundsätzlich bin ich krebsfrei. Mhm. Und wie soll es mir da nicht gut gehen? Ja, also das, ja. Und deswegen merke ich natürlich aber auch, okay, wenn ich jetzt nur diese ganze Zeit diese Positivität nach draußen bringe, kommt es bei Menschen tatsächlich auch schon wieder ein bisschen weniger authentisch an.
Weil man denkt, du fakest es irgendwie oder du tust so, als ob
genau.
weil du wahrscheinlich todtraurig sein müsstest. Oder
richtig, das? Wahrscheinlich das. Und gleichzeitig, und das hatte ich ja vorher oft, dass man mich halt so ein bisschen verurteilt hat für das, was ich da gemacht habe. Also so von der Community aus. Das sind immer nur kleine Stimmen. Die großen ja. Stimmen sind viel Liebe, muss ich ja. auch dazu sagen. Ja. Ne? Aber trotzdem fallen die kleinen Stimmen natürlich dann umso mehr trotzdem auf, indem mhm. sie dann sagen so von wegen, ah, du tust jetzt so auf schön und jetzt bist du voll arrogant geworden und vorher mochte ich dich noch. Und dann habe ich halt manchmal schon so das Gefühl gehabt, dass ich so dachte, komisch, früher habe ich mir Gedanken über sowas gemacht, auch als ich noch viel jünger war, auch so in meiner Jugend und so, weil ich da auch dieses das immer wieder gekriegt habe, dass vor allen Dingen Frauen natürlich dann gesagt haben, okay, ich finde, du bist voll arrogant oder so, mhm. ne? Und ich habe auch so, ich mache auch so Knutschmund, wenn ich Fotos mache und so eine Sache. Ne? So, aber das gehört halt einfach voll zu mir. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich arrogant bin, weil ich glaube, das ist das Letzte, was meiner DNA irgendwo vorhanden ist, so.
Ja.
Aber es kommt nach außen so an, sobald du eine attraktive Frau bist und sehr, sehr selbstbewusst nach außen gehst, sehr viel Selbstliebe auch für dich und Selbstakzeptanz ausstrahlst, einen großen Selbstwert hast,
ja,
kommen natürlich Menschen, die diesen Selbstwert vielleicht für sich nicht empfinden, sich selber nicht als so schön empfinden, was ich übrigens völlig in Ordnung finde, sich selber schön zu finden oder sogar super wichtig.
Das müssen wir aber alle noch lernen, ja.
Genau. Ne? Also, wo ich dann einfach sage, das ist doch ja was voll, also ein voll schönes, jemanden zu sehen,
ja,
der so viel Selbstwert hat, dass man sich eigentlich am liebsten selber vielleicht noch was davon mitnehmen möchte.
Aber das ist, glaube ich, genau das Problem, dass einfach, ich sage es jetzt mal, dieser Neid da ist. Hm. Weil man gerne vielleicht auch so sein möchte, weil man vielleicht gerne auch so aussehen möchte wie andere. Man vergleicht sich ständig auf Social Media. Und wie du sagst, wenn man selbst nicht in seiner Mitte ist mit irgendwas, schlägt das halt ganz schnell um. Und ich persönlich bin ja auch mit diesem ganzen Social Media, ich frage mich dann immer, mir passiert das ja selber auch, wer nimmt sich denn die Zeit, so eine negative Sache zu formulieren und hinzuschreiben, weil manchmal ist es ja auch richtig beleidigend, was da passiert im Netz. Und ich mir denke, das würde ich niemals machen, auch wenn ich mir meinen Teil denke. Ich mag auch nicht jeden auf Social Media, aber das lasse ich dann gut sein, weil warum soll ich dann einen Kommentar drunter schreiben? Und dieses Ding zeigt für mich genau das, dass man selbst mit sich nicht im Reinen ist und dass es Neid ist, weil man vielleicht auch gerne andere Dinge machen möchte oder so sein möchte, ne? Und das finde ich sehr, sehr schade, weil die Leute auch gar nicht merken, du sagst jetzt, du bist jetzt alt genug und kannst damit jetzt umgehen. Ich verstehe es auch besser als früher, aber es gibt auch viele Frauen vor allem, aber auch Männer, die damit halt nicht gut klarkommen, wenn sie einen Shitstorm im Internet bekommen. Und dass diese Menschen sich einfach keine Gedanken machen, weil jeder von uns hat eine Geschichte. Und nur weil ich im Internet lächle und gute Laune habe, heißt das nicht, dass ich nicht auch schwierige Zeiten, ne? Ich meine, gerade bei dir.
Vielleicht sogar auch gerade deshalb.
Ja.
Also ja, ich glaube, ich habe auch so die Erfahrung gemacht, ich habe ja viele Freunde, die viel Comedy machen und so. Die Menschen, die Comedy machen, das sind die mit den tiefsten Geschichten, meiner Meinung nach.
Ja.
Weil sie das, was halt wirklich so richtig scheiße im Leben läuft, einfach toppen mit ganz viel Humor, mit ganz viel positiver Energie, um überhaupt einen Ausgleich, eine Balance herzustellen zu dem, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle halt sie ganz tief im Herzen trifft, auch wenn sie das vielleicht nicht so nach außen geben wollen.
Ja, es ist ein Yin und Yang, ne? Also
genau,
auch das gehört zusammen.
Hm.
Jetzt hast du es ja quasi so mal grob angeschnitten mit der Chemotherapie und mit Brustkrebs. Magst du kurz mal erzählen, wann war das? Wie alt bist du? Wie kam diese Diagnose zustande? Und also das ist ja schon, du bist ja sehr jung noch, ja, wo man sagt, wow, okay, jetzt muss ich erstmal damit klarkommen. Wie ist das entstanden sozusagen?
Also ich habe die Diagnose letztes Jahr im August gekriegt, also vor knapp einem Jahr jetzt. Und es war eigentlich so, dass ich selber ertastet habe. Also ich bin 39. Also damals war ich noch 38, jetzt bin ich schon 39.
Ja.
Gefühlt bin ich 29.
Du siehst doch aus wie 29.
Genau, ich habe selber ertastet, habe es dann aber ganz, ganz lange tatsächlich, naja, lange, ich sag mal so 4 Wochen erstmal nicht so richtig beachtet.
Ja,
ne,
also war bewusst, dass da was ist.
Ja, aber genau, weil ich dachte, okay, fühlt sich komisch an, war wie so eine kleine Haselnuss, bisschen größer vielleicht. Und sehr hart. Und ich habe so gedacht, ungewöhnlich, aber geht vielleicht weg. Ist vielleicht irgendwas Zyklisches oder so.
Der war ja auch manchmal, ne, irgendwelche Zysten oder was, die dann mal kommen und gehen. Und
genau. Und dann habe ich es aber doch immer wieder auch angefasst. Also es war so, dass ich immer wieder dachte, ist es immer noch da. Und irgendwann habe ich mal meine Mutter anfassen lassen. Dann habe ich mal meine Schwester anfassen lassen. Dann habe ich eine gute Freundin anfassen lassen. Und alle haben dann gesagt, nee, geh mal auf jeden Fall unbedingt zum Arzt. Also bin ich dann zum Arzt und die hat dann gleich einen Ultraschall gemacht. Also man muss dazu sagen, normalerweise auch bei der Vorsorgeuntersuchung werden ja die Brüste nur abgetastet. Wenn man jetzt eine etwas genauere Aussage haben möchte, müsste man einen Ultraschall machen. Den muss man aber selber bezahlen. Was ich auch schon problematisch finde, aber heutzutage sagen würde, also aus meiner Sicht, weil 3 Monate vorher hatte ich eine Vorsorgeuntersuchung und habe keinen Ultraschall machen lassen. Und sie hat es nicht ertastet. Also 3 Monate vor meiner Attastung wurde es nicht attastet. Ich hatte halt auch einen sehr, sehr schnell wachsenden Tumor. Der hatte einen 90-prozentigen Wachstumsfaktor. Das heißt also, der hat sich quasi verdoppelt innerhalb von 4 Wochen immer wieder. Mhm. Und es ist halt so, dass man schon, also ich würde immer empfehlen, einen Ultraschall machen zu lassen, unbedingt. Und den dann auch selber zu bezahlen, einfach damit man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass es vielleicht dann doch vorher erkannt wird, als zu dem Zeitpunkt, wo es bei mir erkannt worden ist. Aber gut, jetzt ist es halt eben dann so gewesen. Sie hat das auch gleich an ihrem Gesicht, habe ich sofort erkannt. Es ist Brust, also es ist irgendwas. Mhm. Brustkrebs noch nicht, aber es ist irgendwas. Hab eine Biopsie gemacht, die hat auch wieder ein bisschen gedauert. Und dann kam halt die Biopsie raus. Brustkrebs, Chemotherapie.
Ich muss kurz fragen, gibt es da verschiedene Arten oder Stadien oder sonstiges,
ja,
wo man sagt, okay, da hätte was anderes mehr Sinn gemacht oder, also weißt du, dass man...
Ja, voll. Also bei mir war es halt so, dass ich hatte 3 Zentimeter, also der war 3 Zentimeter groß. Wäre der unter 3 Zentimeter gewesen, wäre die Therapie auch wahrscheinlich noch anders ausgefallen. Im Nachhinein betrachtet ist es vielleicht alles so gelaufen, wie es sollte, weil es gibt hormonell bedingten Brustkrebs, also wo es Hormonrezeptor gibt, die dann halt dafür verantwortlich sind, dass der entsprechend entstanden ist, also Östrogene, Progesterone und so. Und dann gibt es Triple Negativ und dann gibt es noch so Unterformen, die dann nochmal eine besondere, ja, Histologie haben, sage ich jetzt mal so. Bei mir war es halt so, dass ein Hormonrezeptor-positiver Tumor rausgekommen ist, schlussendlich aber dann meine Lymphknoten auch nochmal biopsiert worden sind, weil die auch ein bisschen auffällig gewesen sind, Gott sei Dank. Gott sei Dank, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall kam dann raus, es ist gar kein hormonrezeptorpositiver Brustkrebs, sondern es ist Triple Negativ, was eigentlich zum damaligen Zeitpunkt, also vor 2 Jahren, schon ein Brustkrebs gewesen ist, wo du nicht genau weißt, überlebe ich das oder nicht.
Oh, krass. Also das ist dann Endstufe sozusagen?
Ja, fast. Oder? Also zumindest, ich sag mal, 67% der Frauen waren so, dass sie kein Rezidiv bekommen haben. Mhm. Aber ja, fast 40% der Frauen haben halt ein Rezidiv gekriegt.
Mhm. Mhm.
Heutzutage ist es ein bisschen anders. Es gibt eine andere Therapieform. Genau. Und dementsprechend ist mein Rezidiv Risiko heute nur noch bei 10%, was ja so gut wie nichts ist. Weil allein, also jemand, der keinen Brustkrebs hat, hat halt schon eine Wahrscheinlichkeit von 7%, dass eventuell sowas eintreten könnte.
Mhm.
Und so kam das. Und dann bin ich halt in die Chemotherapie von, na jetzt auf gleich würde ich nicht sagen, weil da kommen noch ganz, ganz viele Untersuchungen. Die Knochen werden untersucht, es wird geguckt, hast du Metastasen im Körper? Wie weit ist das fortgeschritten und so weiter und so fort. Das war bei mir zum Glück nur in den Lymphknoten und dementsprechend ging das dann los und dann hatte ich 6 Monate Chemotherapie.
Krass. Mhm. Also es fühlt sich für mich jetzt so an, wie so von jetzt auf gleich ändert sich alles.
Ja.
So.
Das ganze Leben auf Stopp.
Ja.
Also so war es auch tatsächlich. Und ich habe vorher... Also ich hatte gerade ein neues Drehbuchprojekt angefangen mit einem Kollegen zusammen. Hatte gesagt, okay, ich mache das, ich habe da Lust drauf. Es standen so die ersten Castings im Raum, wo ich wirklich, also da habe ich echt lange, lange, lange dran gearbeitet einfach, dass ich überhaupt solche Rollen spielen kann, weil ich das ja, also Schauspiel im Quereinstieg gemacht habe und 5 Jahre lang hardcore daran gearbeitet habe, zu zeigen, dass ich spielen kann. Ja,
da muss man kurz mal für alle, die es nicht wissen, es ist echt ein hartes Pflaster. Ne? Ich kenne das selber. Bis man überhaupt mal an die Castings kommt.
Richtig.
Bis man überhaupt mal, das ist ja nur ein Casting. Ne? Also
genau.
Das ist schon ein harter Weg. Und wenn du jetzt gerade sagst, du warst beruflich an so einem Punkt, wo es hätte sich switchen können, wo man sagt, okay, ich sehe, es ist endlich ein Ziel vor Augen. Mhm. Und dann kommt sowas. Es gibt ja mehrere Aspekte. Wir können ja mal kurz beim Beruflichen bleiben.
Ja.
Ist natürlich auch alles, was man jahrelang gemacht hat, investiert hat, auch mehr oder weniger umsonst. Weil wenn du dann raus bist für jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr, musst du wieder von vorne anfangen.
Ja. So ist es. Also du fängst eigentlich von heute auf morgen dann wieder von vorne an, weil Künstlerbranche ist einfach natürlich auch schnelllebig, muss man auch sagen. Ja.
Definitiv.
Mal abgesehen davon, dass ich jetzt vielleicht auch nicht, also, schon zum alten Eisen sozusagen gehöre, sage ich jetzt mal so, ne, wenn es darum geht, was Rollenbesetzungen und so weiter angeht. Also klar, wir werden immer diverser, aber mit 40 ist man ja eigentlich quasi schon weg vom Fenster, wenn es um Schauspiel geht, wenn man es bis dahin nicht in irgendeiner Form vielleicht doch geschafft hat. Und ich wollte mich immer unabhängig davon machen und habe ja deswegen auch angefangen, eben eigene Projekte zu machen, weil ich einfach gesagt habe, also das ist mir zu blöd, darauf zu warten, dass irgendjemand mich entdeckt, sage ich jetzt mal so. Und habe dann für mich entschieden, nee, das mache ich so nicht. Mhm. Also ich mache das anders als alle anderen so und habe dann natürlich auch dadurch immer mehr Kontakte geknüpft und dann auch immer mehr Vitamin B quasi einfließen lassen. Und so hat man sich gegenseitig so ein bisschen unterstützt. Und dadurch kam das natürlich auch an der einen oder anderen Stelle dazu, dass man gesagt hat, ey, lass uns zusammen Projekte machen, lass uns das machen, lass uns das machen. Ich habe schon wieder an einem eigenen Drehbuch geschrieben, mit einer Schauspielkollegin zusammen und einem Drehbuchautor und Regisseur, der das mit uns machen wollte. Ja, das war auch sofort von heute auf morgen quasi erledigt.
Ja, also das heißt, wenn dann das alles diagnostiziert ist und untersucht und das heißt, es geht los, dann ist es auch wirklich von jetzt auf gleich.
Du hast gar keine Zeit mehr, irgendwas anderes zu machen, weil du musst ja bist ununterbrochen bei Ärzten. Und wenn du nicht bei Ärzten bist, dann machst du dir eigentlich Gedanken darüber, okay, überlebe ich das Ganze? Und man muss auch dazu sagen, in dem Moment spielt alles, was deine Träume angeht, keine Rolle mehr. Weil im Endeffekt, ohne einen gesunden Körper, kannst du deine Träume zumindest in der Form, wie du es bisher dir überlegt hast, nicht leben.
Es ist einfach alles unwichtig, alles andere drumherum.
Genau.
Also es zählt nur noch das und dann hat man, glaube ich, auch, selbst wenn es ihm einem jetzt, sagen wir mal, körperlich gut gehen würde, was ja dann auch nicht so ist, wie wir das alle kennen, aber da hast du den Kopf gar nicht für solche Sachen. Da kannst du dich nicht konzentrieren und irgendeine lustige Rolle spielen oder weiß ich nicht, oder weil es zählt einfach alles nicht.
Ja.
Dann kommt ja bei dir noch dazu, du hast ja auch Familie.
Ja.
Ne? Also du bist Mutter und ich glaube, du hast zwei Kinder, ist das richtig? Das ist ja auch so ein Gedanke, glaube ich, den man dann hat, oh Gott, was ist denn, wenn mit mir irgendwas ist? Was passiert denn mit den Kindern?
Ja. Also es ist extrem emotional, weil man natürlich auch sich schon vorstellt, was wäre, wenn ich das nicht überlebe und kann ich damit gut umgehen? Also oder genau doch, darüber denkt man nach, kann ich damit umgehen, dass meine Kinder
logisch
so leiden müssen?
Ja.
Und schlussendlich, ich glaube, ich habe in dieser ganzen Zeit irgendwann für mich erkannt, also ich hatte so eine Nahtoderfahrung, sage ich jetzt mal, ohne dass ich jetzt wirklich, also ich war in einer Situation, wo ich überlegt habe, diese ganze Chemotherapie abzubrechen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Also es waren unheimliche Schmerzen, man bekommt auch Depressionen auf eine gewisse Art und Weise. Es ist für jemanden grundsätzlich schon schwierig. Ich fand das für mich auch schwierig, weil ich sonst ja gar nicht in so eine Situation eigentlich gekommen bin. Also höchstens mal mit PMS oder so. Aber das kennen wir alle so als Frauen. Aber dann ist man danach wieder raus.
Ja.
Und da war es gefühlt so, dass ich super lange einfach in dieser Situation geblieben bin, dass es mir schlecht ging. Und ich habe mich hingelegt, mir sind die Tränen in die Augen geschossen, weil mir der ganze Körper wehgetan hat, meine Knochen haben wehgetan, alles hat geschmerzt. Man durfte mich nicht anfassen, weil es einfach, also ich habe es nicht ausgehalten, dass mich jemand anfasst. Und dann diese ganzen negativen Gedanken, die Ängste, die in einem Kopf dann doch irgendwo ein bisschen Besitz auch von einem ergreifen, auf eine gewisse Art und Weise. Und in diesem Zusammenhang war es dann so, dass ich dann wirklich weinend, wie in so einen Trance-Zustand gekommen bin, sage ich jetzt mal so. Und ich wie so eine Begegnung mit dem Tod hatte, wo ich erst unheimlich viel Angst vor hatte. Also es war eine ganz, ganz große Angst eigentlich vor dieser Situation. Und ich kam aber dann wie als ob, es war so ein bisschen so, als ob der Tod mir sagen will, ich bin der Freund des Lebens. Mhm. Weil wenn der Tod kommt, da ist für dich selbst als die Person, die geht, nichts anderes als Frieden, Akzeptanz und gute Gefühle da. Und alle Menschen, die bleiben, die müssen zwar diesen Rucksack tragen, aber die werden das schaffen und die werden trotzdem gute Momente haben, ohne dass du dabei bist.
Mhm.
Und in dem Moment war quasi überhaupt kein Ego mehr da. Also, weil ich glaube, die ganze Zeit, wenn man sich Gedanken so darüber macht, okay, also genau wie ich es ja vorher gesagt habe, wie gehe ich damit um, wenn es meinen Kindern nicht gut geht, ist es komplett im Ego. Mhm. Also man ist ja komplett eigentlich noch im Leben sozusagen, was ja gut ist eigentlich auch. Aber in dem Moment, wenn man stirbt, dann gibt es dieses Gefühl nicht mehr.
Ja.
Und da geht man in völligem Bewusstsein, dass die Menschen, die da bleiben, das tragen können.
So schlimm das jetzt ist, aber es gehört ja auch zum Leben dazu. Ich meine, wir haben
genau,
vielleicht jetzt nicht alle, aber früher oder später passiert es, Verluste. Es ist so, es gehört dazu.
Verluste, wir werden selber irgendwann sterben. Ja. Keiner von uns weiß, wann wir gehen, ja, sozusagen. Ne?
Ja.
Und ich habe das früher immer schon gesagt und es war auch vor der Brustkrebsdiagnose so, weil ich das erlebt habe mit meinem Opa, als der wollte nicht mehr leben, ganz zum Ende, auch seine Frau dann nicht mehr sehen und sowas alles. Und ich habe den nie so gesehen. Also in seinem Leben war er eine andere Person als zum Ende, als er starb. Und als ich das so mitbekommen habe, habe ich für mich entschieden, ab diesem Moment, ich werde meinen Tag immer so gestalten, dass wenn es mein letzter ist, dass er sich für mich gelohnt hat. Und das habe ich auch bis zu meiner Diagnose genauso gemacht und das werde ich auch bis zum Ende meines Lebens machen. Daran wird sich für mich nichts verändern, unabhängig davon, ob ich krank bin oder gesund bin. Und man hat immer wieder Phasen, und das hatte ich ja in der Brustkrebsdiagnose oder in der Therapie dann auch, in der es halt wirklich so ist, dass man eben dann doch in so eine Depression verfällt und diesen Ängsten irgendwie sehr viel Raum gibt. Vielleicht brauchte ich das auch, um dann nochmal mich daran zu erinnern, dass es völlig unabhängig davon ist, ob ich krank oder gesund bin, sondern dass es davon abhängig ist, wie ich morgens aufstehe und meine Entscheidung für den Tag fälle. Und ab diesem Moment, als dieser Tod mich quasi mitgenommen hat und kurz gesagt hat so, ey, das ist noch gar nicht deine Zeit. So, du kannst jetzt wieder gehen, aber wenn ich da bin, dann wird es nichts Schlimmes sein. Habe ich so gedacht, okay, jetzt will ich eigentlich noch mal extra jedes Gefühl für mich leben. Und dazu gehört eben im Leben auch Schmerzen zu haben, krank zu sein, das zu überstehen, vielleicht mit Menschen in Kontakt zu kommen, die nicht nur tolle Sachen wollen. Und Leid ist eben ein Teil des Lebens. Er wird nachher kein Teil des Todes sein, aber er ist ein Teil des Lebens. Und wenn ich leben will, dann sind alle Gefühle willkommen, ab jetzt.
Mhm.
Gute wie schlechte.
Es gibt doch auch diesen Spruch, den man auch immer wieder hört, ist, wenn ich Schmerz habe, dann weiß ich, dass ich lebe.
Mhm.
Ne? Weil, wie du sagst, es ist ein Teil des Lebens. Wir können nicht immer alle nur happy sein, auch wenn wir uns wünschen und alle immer glücklich sein wollen. Aber es gehört einfach dazu. Es ist ein Ausgleich, wie mit allem.
Genau.
Es gibt immer ein Schwarz, ein Weiß, ein Yin, ein Yang, ein Hin und Her, ein Hoch und Runter. Das ist ganz normal.
Genau.
Ich finde, das ist, ich weiß gar nicht, also ich glaube, wir könnten 20 Stunden reden, weil ich das so ja, krass finde und ich höre dir so gerne zu beim Sprechen.
Danke.
Ich muss nur gucken, dass wir die Kurve jetzt kriegen, damit das eben nicht so lang dauert. Ich habe eine Sache, hätte mich jetzt noch interessiert, also wenn du irgendwas nicht sagst oder du willst nicht drüber reden, dann sagst du einfach, ne? Ich habe jetzt selber keine Kinder, aber ich habe mir jetzt diesen Gedanken gestellt, als du erzählt hast, trifft man Vorkehrungen,
ja,
in dem Moment für den Fall, dass,
ja,
ist das alles quasi eine Sache, wo ich sage, okay, ich muss das jetzt ganz schnell erledigen, dass wenn ich gehe, alles, ja, ich weiß, alles ist, ja.
Also ich habe in dem Moment, als ich es wusste, bevor die Therapie angefangen hat, ein Testament gemacht. Ich habe eine Vorsorgevollmacht gemacht, dass wenn ich nicht mehr entscheiden kann, dass das passiert, was ich gerne möchte. Und eine Sorgerechtsvereinbarung habe ich auch gemacht. Damit genau sofort, damit alles im Endeffekt klar war, okay, was passiert mit dem Haus, was passiert mit den Kindern, was passiert mit allem, was irgendwie
das
da ist, dass alles abgesichert ist, dass die Kinder halt in einem guten, also ich konnte jetzt nichts mehr abschließen, ne? Also hätte ich jetzt an dieser Stelle die Möglichkeit gehabt, noch eine Risikolebensversicherung abzuschließen, dann wäre es der Moment gewesen für 1 Million.
Das wäre schon weg wahrscheinlich, ja, ja.
Ja, das wird jetzt für immer schwierig. Also macht es lieber vorher, bevor ihr krank seid. Ja, aber tatsächlich ist es etwas, was in dem Moment, ich habe das mir vorher immer schon gedacht tatsächlich. Also ich glaube, es geht vielen Menschen so. Man denkt aber immer, ich mache das jetzt irgendwann mal. Also es muss ich mal machen, genau.
Ja.
Und dann
mach ich mal. Hm? Genau. Du, ich kenne das aus meiner Familie. Ich kenne das von meinen Großeltern. Mein Opa ist auch vor, ich glaube, es ist jetzt 2,5 Jahren gestorben. Und da war es auch immer so, wir müssen das machen. Und gewisse Dinge wurden halt nicht erledigt und dann war es zu spät. Und ich kenne das auch von meinen Eltern. Da gab es jetzt auch vor kurzem einen gesundheitlichen Schicksalsschlag sozusagen. Und dann fängt man erst an, umzudenken. Mhm. Ist ja oft so, ne? Mhm. Die Leute schieben alles vor sich hin. Ich meine, es ist normal. Ich verstehe es, weil es ist unangenehm. Man möchte sich mit dem Thema nicht beschäftigen. Und dann passiert aber irgendwas und dann erst fängt man an. Mhm. Ne? Und okay, jetzt muss ich was ändern. Ob das jetzt irgendwelche Papiere sind, Versicherungen, Testamente, was auch immer. Aber auch Leben. Ja. Wie du das vorher gesagt hast, ne? Dieses, okay, mir ist es bewusst, es kann schnell vorbei sein. Jetzt ändere ich mein Leben, weil ich vielleicht mich anders ernähre, weil ich merke, das war das Problem, wenn ich, keine Ahnung, oder ich höre auch mit dem Rauchen oder was auch immer. Ne? Mhm. Und irgendwie finde ich das ja positiv, dass man sagt, okay, da kann man nochmal alles rumreißen und vielleicht wirklich dann nochmal das Beste aus dem rausholen, was man vielleicht vorher das Potenzial schöpfen, was man nicht hatte. Aber andererseits finde ich es auch immer so traurig, weil ich mir denke, warum muss denn immer erst was Schlimmes passieren?
Ja, wir Menschen sind halt, glaube ich, sehr gefangen grundsätzlich in unserer unserem alltäglichen Tun und Sein und was wir so machen. Und ich glaube, dass man halt ganz, ganz oft dann doch eben stark prokrastiniert. Also ich kenne das ja selber.
Das Lieblingswort der
Lehrer. Genau. Ja. Und dann halt sich auch immer wieder doch, also ich glaube, man ist einfach in so einer Komfortzone vielleicht auch drin, immer noch, obwohl man vielleicht selbst in Momenten, wo es einem nicht so gut geht, trotzdem es einem noch gut genug geht, um nichts daran zu verändern. Oder aber man ist halt so ein Gewohnheitstier, dass man einfach diese Sachen auch beibehält und immer wieder daran denkt, sagt, ja, irgendwann mache ich das. Oder wenn ich dann in Rente bin, dann mache ich das. Oder vielleicht, dann mache ich es nächstes Jahr. Ja. In Wirklichkeit macht man es wahrscheinlich nie.
Ja.
Ne? Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich für mich versuche, tatsächlich in meinem Wortschatz immer sowas schon gar nicht in den Mund zu nehmen. Also wenn, dann sage ich, okay, ich habe ein Ziel. Das ist was anderes, ne, wo ich dann wirklich sage, okay, mein Ziel ist jetzt wirklich zum Beispiel eben mich gesund zu ernähren oder was auch immer. Und dann versuche ich es Stück für Stück umzusetzen, nicht indem ich halt einfach sofort alles dann komplett, dann geht's immer schief, sondern ich fange mit einer einzigen Sache an und die routiniere ich erstmal und dann nehme ich die nächste dazu. So, und wenn ich irgendein anderes Ziel habe, zu sagen zum Beispiel, ich will einen Film machen oder ich will beruflich erfolgreicher werden, das ist zum Beispiel etwas, da war ich vorher auch immer jemand, ich bin immer direkt reingegangen und dann habe ich richtig Power gegeben. Heute weiß ich, bisschen mehr Ruhe, also so eine gute Mitte zu finden sozusagen. Mhm. Und ich glaube grundsätzlich, dass es schön wäre, wenn Menschen sich davon inspirieren lassen, zu sagen, okay, ich verändere was für mich. Heute schon und nicht erst, wenn ich in Rente bin, oder heute schon und nicht erst, wenn ich sage, ja, nächstes Jahr fange ich damit an, sondern vielleicht wirklich heute zu sagen, ich möchte in einem Jahr das machen, aber um das zu machen, ändere ich heute eine Sache. Mhm. Und wenn man das immer wieder macht, so jeden Monat, so einen ganz kleinen Schritt macht, dann ist man in einem Jahr auf jeden Fall vielleicht noch nicht an dieser Stelle angekommen, aber man ist dem auf jeden Fall etwas näher gekommen.
Ja. Und dann ist es leichter auch wieder dahin
viel zu kommen. Leichter.
Ist nicht so weit weg.
Genau. Und sich halt wirklich einfach Ziele zu setzen und dann zu sagen, okay, das oder das mache ich gleich.
Ja.
Also wie zum Beispiel ein Testament, was wirklich nicht schwer ist zu machen, ne?
Ja.
Oder Dinge zu regeln, was wirklich nicht schwer ist zu machen. Das kann man sich einplanen. Also das ist tatsächlich eine Sache, man setzt sich dann vielleicht mal einen Termin dazu und dann macht man das. Und ich glaube dann, je mehr man in so eine Richtung geht, umso gesünder und umso besser und umso reflektierter lebt man vielleicht auch und fühlt sich vielleicht auch wohler in seiner Lebenssituation.
Das, glaube ich, ist auch ein sehr guter Punkt, dieses Wohlfühlen, nicht nur körperlich, weil man vielleicht, was weiß ich, Essgewohnheiten ändert oder gesünder lebt oder so, oder sondern das allgemein. Also ich bin ja auch jemand, der immer sagt, Leute, macht diese Dinge, egal was es ist, wenn ihr das irgendwie im Kopf habt schon länger, macht es einfach, weil wir wissen alle nicht. Und wie du sagst, ja, nächstes Jahr fliege ich dann dahin, nächstes Jahr kümmere ich mich dann darum, nächstes Jahr mache ich dann das, ja, vielleicht gibt es kein nächstes Jahr. Oder auch, wenn es jetzt nicht ganz so schlimm, dramatisch sein muss, man weiß ja auch nie, wie die Umstände nächstes Jahr sind.
Absolut.
Ne? Vielleicht genau. Also geht es dann an anderer Stelle.
Richtig, genau. Also wenn du heute die Möglichkeit hast, Dinge zu machen, dann würde ich sie immer machen.
Ja.
Wenn man die Möglichkeit natürlich jetzt ausgrund von finanzieller Sicht oder sowas nicht hat, dann würde ich sagen, stückchenweise eben. Ja. Also dann vielleicht nicht gleich bei dem obersten anfangen, sondern eher so ein bisschen gucken, okay, wo kann ich heute trotzdem starten vielleicht damit, ne? Also mit kleinen Schritten. Und nicht eben erst sagen, ja, weiß ich nicht, auch die Weltreise. Man vielleicht fängt man
alle auf der Bucketliste an.
Alle wollen Weltreise machen, aber vielleicht ist es auch cool, einfach erstmal zu sagen, ey, ich steige in mein Auto und fahre nach Brandenburg. Um es mal ganz krass zu sagen, weil wollen wir es, also wer hat denn Brandenburg schon komplett gesehen?
Weil das ist wirklich so. Ich war vor ein paar Wochen, ich glaube letzten Monat war es, zum ersten Mal an der Ostsee alleine. Bin ins Auto, ist in 3 Stunden von hier.
Genau.
Habe ich nie gemacht. Ja, mache ich irgendwann.
Genau.
Bescheuert.
Genau.
Nur so kleine Sachen.
Genau.
Ja.
So, und so eine Weltreise beginnt ja nicht, indem ich nach Thailand fliege oder nach Neuseeland, sondern so eine Weltreise kann ja auch beginnen, indem ich erstmal also das, was in meinem Umfeld ist, erkunde und mir anschaue.
Ja.
Und damit einfach schon meinen Blick für die Welt öffne, weil das ist, glaube ich, das Eigentliche, was man möchte. Man möchte was erleben, man möchte Abenteuer haben und man denkt immer, das kann ich nur, wenn ich mir jetzt in den Flieger steige und 10, 20, 30 Stunden irgendwo hinfliege. Genau, es muss riesig sein, aber vielleicht ist es einfach Brandenburg.
Ja, und es sind ja, wie du sagst, diese Schritte, ne? Man fängt mit Brandenburg an und dann zieht man den Kreis halt weit.
Genau.
Weil man merkt, hey, ist ja voll easy, ist ja voll cool, macht mir voll Spaß, ich fühle mich besser damit.
Genau.
Deswegen.
Genau.
Ja. Also ich finde, das ist eh sowieso, egal in welcher Situation, dieses Motto, ne, macht einfach mehr von dem, was euch glücklich macht und was ihr in euch drin habt.
Und vielleicht auch unabhängig von anderen Menschen.
Unbedingt.
Ne? Also, dass man es nur mit sich auch kann.
Ja.
Weil ich glaube, man macht sich ganz oft so abhängig von anderen. Ich habe das auch ganz viel bei den bei meiner Community halt immer gesehen, dass die gesagt haben, naja, ich würde ja jetzt mein Essen zum Beispiel umstellen, aber die Kinder essen nicht mit und der Partner isst nicht mit und so weiter und so fort.
Ja.
Und das jetzt mal so, das ist ja wirklich schon so eigentlich im ganz kleinen Sinne, aber trotzdem eine riesengroße Sache. Ich weiß es selber, wie das ist. Aber das geht. Also, weil es kommt immer darauf an, okay, wie viel Wert lege ich für mich jetzt da drauf, mir dafür Zeit zu nehmen.
Ja.
Für mich
natürlich
und mein Körper. Genau.
Das vielleicht auch mehr Arbeit reinstecken oder wie auch immer, ne?
Auf jeden Fall. Also du hast natürlich damit, also ich habe jetzt mittlerweile locker 1 Stunde am Tag damit zu tun, natürlich mein Essen irgendwie vorzubereiten. Ich schaffe das auch nicht jeden Tag. Also heute zum Beispiel habe ich nur mein Zitronenwasser geschafft. Ich habe nicht gefrühstückt, weil es einfach irgendwie nicht reingepasst hat.
Mhm.
Aber größtenteils habe ich so meinen Rhythmus und weiß ganz genau, okay, ich weiß dann, ich muss mir abends eigentlich vielleicht noch was machen zu essen oder so. So, und das ist völlig unabhängig von meinen Kindern, die ja nicht das gleiche essen wie ich, sondern ich kann ja da trotzdem dann einfach 2 Gerichte machen. Oder halt, ich weiß, okay, das essen sie nicht. Na gut, okay, wir mischen das jetzt so zusammen, dass sie was haben und ich was habe. So, und das sind so kleine Dinge. Aber genau das Gleiche gilt ja auch dafür, wenn du an die Ostsee fährst oder man will immer jemanden dabei haben, um das vielleicht auch mit jemandem zu erleben. Verstehe ich auch voll.
Ja, natürlich. Ja. Aber wenn du dann immer auf den Richtigen wartest, mit dem du es erleben kannst, oder der gerade Zeit oder Geld oder was auch immer hat, dann machst du halt viele Dinge nicht.
Genau,
ja,
richtig.
Deswegen bin ich voll für, ist ja auch so Mindset, mein Mindset.
Ja.
Ich habe ja jetzt auch angefangen, alleine zu reisen und so, weil ich einfach nicht mehr warten will.
Genau.
Darf ich fragen, ob du einen Partner hast oder hattest?
Mhm. Ich bin 14 Jahre verheiratet.
Okay. Wie ist denn das in der Partnerschaft? Das ist es ja eine lange, stetige Partnerschaft, so wie sich das jetzt anhört, hoffentlich.
Aber 15 Jahren, die Ups und Ups, ne?
Das ist immer.
Genau,
das ist immer. Aber es hört sich ja so an, als wäre auch immer noch da.
Ja, schon.
Was macht es denn mit einer Partnerschaft? Weil ich glaube, was vielleicht auch ein großer Punkt ist, über den vielleicht viele nicht, vielleicht erst mal gar nicht nachdenken oder vielleicht auch gar nicht sprechen wollen, die Körperlichkeit auch in der Partnerschaft oder auch das, was mit deinem Körper passiert, man sieht ja anders aus nach so einer Behandlung und so weiter. Man fühlt sich ja auch nicht nach Nähe vielleicht. Wie geht man damit um?
Also bei mir war es so, dass ich, also bei ihm war es nie ein Problem. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, das war noch, also egal, wie ich jemals ausgesehen habe, ob das in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, habe ich 30 Kilo mehr gewogen mit Glatze, es hat für ihn nie eine Rolle gespielt.
Darf ich kurz mal machen, Shoutout an diesen Mann, dass es sowas noch gibt, das macht uns allen Mut und das finde ich ganz, ganz toll.
Wirklich. Ja, und er fand, also ich glaube, er findet mich immer schön. tatsächlich.
Damit kann ich gleich wieder emotional. So soll es aber auch sein.
Ja, also ich habe mich manchmal selber gefragt, okay,
was stimmt mit dir?
Irgendwas ist da nicht richtig bei dir.
Ja.
Aber ich glaube, das liegt eben daran, weil er mich deswegen liebt, nicht wie ich aussehe, sondern wie ich bin.
Den Menschen.
Ja. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar, dass es so ist. Aber ich habe ja auch ein bisschen was dafür gemacht.
Natürlich.
Ja. Natürlich. Genau, aber trotz alledem verändert es schon viel. Das muss man auch sagen. Und ich glaube, wir sind einfach, bei uns geht es nicht nur zwangsweise um eine körperliche Ebene. Wir sind einfach wie beste Freunde zusammen. Mhm. Also für uns hat das was mit, also Intimität nicht zwangsweise immer nur mit Sex zu tun, sondern, glaube ich, auch einfach mit kuscheln, sprechen, Zeit miteinander verbringen.
Ja.
Also da geht es nicht um diese Sache. Für mich war es auch immer so, ich habe ihm auch quasi für diese Zeit, und ich würde es auch immer so machen, die Möglichkeit gegeben, sich anderweitig zu orientieren, sage ich jetzt mal so.
Mhm.
Weil ich Sex und Beziehung für mich nicht in den gleichen Kontext setze.
Aber war das von Grund auf so oder hat sich das...
Also das habe ich ihm zu dieser Therapie halt...
In diesem Zeitpunkt.
Genau, genau. Mhm. Und für ihn war das aber nie eine Frage.
Mhm.
Also er wollte das gar nicht, obwohl ich es angeboten
habe. Finde ich aber auch von dir bemerkenswert, weil ich meine, klar, man kann den Gedankengang nachvollziehen, aber damit umzugehen ist ja jetzt auch nicht so einfach, gerade wenn man selbst an einem Punkt ist, wo es einem nicht gut geht.
Ja, aber ich glaube, also durch dieses Gefühl, was ich habe zu ihm und er zu mir, glaube ich nicht, dass in irgendeiner Form das ein anderer Mensch schaffen kann zu erreichen. Also weil wir haben schon so viel erlebt miteinander. Also wir haben eine künstliche Befruchtung hinter uns.
Mhm.
Wir, also mehrere Male, die es nicht funktioniert hat. Dann bei ihm war eine Privatinsolvenz ganz am Anfang, die wir durchgemacht haben. Wir haben ja jetzt diese Krebserkrankung. Also wir haben so, so viele Dinge irgendwie schon miteinander erlebt, dass ich nicht glaube, dass irgendein anderer Mensch da jemals rankommen kann, auch nicht körperlich.
Hm.
Und ich trenne körperliche
ja.
Dinge mit, also von dem Gefühl, was ich für einen Menschen habe. Und deswegen würde ich das nie in Frage stellen. Und wenn es doch so wäre, kann ja passieren, dass man sich dann doch verliebt oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich dann nicht sagen würde, ja, okay, dann probier es einfach mal aus. Und dann sehen wir weiter, ob das für dich...
Krass, okay.
Ja.
Ja. Also ich kann den Gedankengang komplett nachvollziehen.
Mhm.
Aber ich finde, das ist so eine krasse Stärke, dass so... auch wirklich zu meinen.
Ja.
Und nicht nur so zu sagen.
Ja. Nee, aber es ist für mich auch so, dass ich da, also ich habe das über, also früher hätte ich das niemals gemacht. Früher war ich auch eifersüchtig und also da waren ganz, ganz viele Situationen, wo ich so dachte so, boah, nee, das geht gar nicht. Heute bin ich aber an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben und ich verbinde nach so einer langen Zeit eben, wie gesagt, Sexualität nicht mit Liebe.
Mhm.
Also das kann für mich auf zwei Ebenen funktionieren.
Ja.
Mal abgesehen davon, dass ich sogar glauben kann, also heute glaube ich sogar, es wäre wahrscheinlich sogar möglich, mehrere Menschen in seinem Leben zu haben, die man sehr mag.
Ja.
Ja. Ne? Also würde ich jetzt nicht ausschließen grundsätzlich.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses Beziehungsmodell, was wir alle vorgelebt bekommen oder was so sein muss, das ist ja eh...
Ja, genau.
Und auch
genau.
Nicht,
nee, genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich, wenn du so lange, also ich weiß gar nicht, ob es wirklich so viele Beziehungen gibt, die bis zum Ende des Lebens glücklich funktionieren, wenn du dich nicht öffnest.
Hm.
Ich bin da unsicher, ob das wirklich möglich ist. Also nur dann, glaube ich, wenn du dir unheimlich viel Freiheit gibst
ja.
Und beide Partner so offen und ehrlich sind in ihrer Kommunikation, in jeglicher Hinsicht, auch auf sexueller Ebene, immer wieder sich ausprobieren und auch da eben den anderen Raum lassen, sich auch verändern zu dürfen.
Hm.
Aber dazu benötigt es immer wirklich auch zwei Menschen, die so offen miteinander umgehen, dass das funktioniert.
Ja.
Weil ich glaube, auch das kann sich ja mit der Zeit verändern. Also auch deine Sexualität kann sich verändern. Was du magst, kann
sich selbst
genau,
auch als Mensch.
Genau.
Ja.
So, und auch das, was du vielleicht brauchst, um einfach dich wohlzufühlen, so, ne?
Mhm.
Und manchmal willst du vielleicht auch ein bisschen Selbstbestätigung haben. Auch das sind ja Dinge, die vielleicht in so einer ganz langen Partnerschaft möglicherweise an der einen oder anderen Stelle zwar immer wieder gegeben werden, aber vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise, wie wenn du eben an der einen oder anderen Stelle halt hörst, okay, du bist ein attraktiver Mensch oder du bist
ja,
eine interessante Persönlichkeit oder
ja,
was auch immer. Das macht ja auch was mit dir.
Mhm.
So, und das hat jetzt nicht immer gleich was mit Sex zu tun, ne? Sondern halt einfach nur mit der Situation, dass du vielleicht so eine Situation für dich auch brauchst, um so ein bisschen Selbstbestätigung auch zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, sondern ganz normal.
Ja. Ich nicht, dass mir die Kinnlade jetzt gleich runterfällt, aber ich sitze so da und denke mir, krass, wie kann man so entspannt und einfach so, aber ich glaube, das ist einfach auch dieses Urvertrauen, was ihr miteinander habt, jetzt auch in dem Fall.
Mhm.
Wenn du sagst, ne, du hast 14 Jahre und Partner und so viel durchgemacht, ich glaube, da bist du einfach auch anders vom Mindset. Du weißt, komme, was wolle, ne, wir lieben uns und das heißt ja nicht, dass es so sein muss. Es kann
nee,
so sein. Aber
also mal abgesehen davon, selbst wenn es nicht so wäre,
ja,
bin ich mir genug.
Das lasse ich einfach jetzt mal. Und jetzt machen wir eine ganz scharfe Kurve, weil wir jetzt schon fast am Ende sind.
Genau.
Aber ich habe, wir müssen auf jeden Fall, wir brauchen jetzt, glaube ich, auch gar nicht so viel über die Therapie an sich reden, weil das ist jetzt auch sehr lange, wenn man das
ja
jetzt machen würde. Man kann dir auf TikTok folgen oder auf Instagram und dann hat man ja auch sehr viel, was du geteilt hast und so weiter, wie es dir ging. Man sieht diesen ganzen Prozess.
Ja, ja.
Was mich jetzt interessieren würde, du bist jetzt, darf man das so sagen, geheilt, gesund?
Also gesund, ja. Also ich bin krebsfrei, so kann man sagen.
Krebsfrei.
Ich sag mal gesund, in dem Sinne bin ich jetzt nicht, weil ich natürlich noch viele Nebenwirkungen habe.
Von der Therapie?
Von der Therapie selbst,
ja,
genau. Und weil ich auch noch weiterhin in Therapie bin. Also ich habe eine Immuntherapie, die ich alle 3 Wochen bekomme. Und die bekomme ich wahrscheinlich auch noch, also jetzt noch weitere 6 Mal, immer so in einem Abstand von 3 bis 4, 5 Wochen. Also das heißt, bis Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahr bin ich noch weiterhin in einer Therapie auf jeden Fall.
Das ist auch so ein normaler Prozess nach einer Chemotherapie, dass man so eine, so im Aufbau ist das wahrscheinlich?
Ja, nee, das ist im Endeffekt wie so eine, das kann man verstehen, wie so eine kleine Körperpolizei, die jetzt in dem Moment, also wenn der Tumor noch da ist sozusagen, den Tumor markiert und dem Immunsystem sagt, das ist eine schlechte Zelle, die müssen wir angreifen.
Mhm.
Und das macht quasi diese Immuntherapie.
Mhm.
Sie zerstört weiterhin auch Mikrometastasen im Körper, falls welche vorhanden wären.
Okay, für den, also so, dass es quasi nicht mehr entstehen sollte.
Genau,
ja.
Mhm. Genau.
Okay.
Genau, das ist die Therapie, die ich jetzt bekomme. Die bekommt nicht jeder. Also es ist halt wirklich nur mit meiner Histologie oder ähnlichen Histologien. Das heißt also, ich muss die jetzt bis nächstes Jahr wahrscheinlich dann eben noch machen. Und dann zählt man so richtig als gesund und geheilt, glaube ich, so nach 5 Jahren. Also mal abgesehen von posttraumatischen Belastungsstörungen, die du natürlich auch mit dir trägst. Also die habe ich auch, gar keine Frage. Das ist auch für mich immer wieder eine Situation, in diesen Chemoraum zu gehen, alle 3, 4 Wochen. Das ist für mich, ich heule jedes Mal eigentlich, weil ich das nicht will.
Mhm.
Ich möchte nicht mehr in diese Situation kommen. Es triggert mich auch immer wieder. Ich erinnere mich natürlich dann auch jedes Mal an die Situation, wie es mir nach der Chemotherapie ging. So geht's mir in der Immuntherapie nicht mal ansatzweise. Aber mein Körper hat halt quasi gespeichert, dass es wirklich traumatisch gewesen
ja,
ist.
Ja, natürlich, ja.
Und man will das irgendwann abschließen, glaube ich, so für sich. Also und das habe ich auf jeden Fall, das habe ich jetzt noch mitgenommen. Und ich glaube, das werde ich vielleicht auch noch eine Weile tragen. Ich bin gut reflektiert, was das angeht. Ich kann damit gut umgehen. Ich kann mich selber ganz gut auch regulieren, was meine Ängste angeht und so. Aber sie kommen natürlich auch trotzdem an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder zum Vorschein. Ich habe extreme Wechseljahresbeschwerden, also Hitzewallungen, Trockenheit, was alle Schleimhäute angeht.
Entschuldigung, da gibt es immer so eine lustige Werbung im Fernsehen. Egal. Okay.
So, also das heißt jetzt nicht, dass man deswegen nicht Lust hätte,
ja,
aber die Situation ist so, du hast richtig Lust, Aber es funktioniert halt nicht.
Mhm.
Also außen funktioniert alles.
Aber innen nicht.
Innen funktioniert nichts. Auch eine ganz neue Erfahrung,
ja,
sage ich jetzt mal. Aber es ist, ja, naja.
Ganz kurz nur für mich zum Verständnis. Du hast diese Symptome der Wechseljahre, aber ist dein Körper auch in diesen, also passiert das auch im Körper?
Oder ja.
Ist das quasi, ja.
Ja, okay. Also meine Eierstöcke sind quasi aufgrund der Chemotherapie quasi außer Gefecht gesetzt. Also die wurden, meine Frauenärztin hat gesagt, es sieht so aus, als ob da noch Aktivität wäre. Möglicherweise regeneriert sich das innerhalb von 1-2 Jahren wieder.
Mhm.
Ich hoffe es tatsächlich ein bisschen, also weil
ja,
es ist schon anstrengend, muss man auch sagen. Ne?
Ja.
Also ich sag's jetzt einfach mal, wenn du jetzt...
Raus. Du, dafür sind wir hier.
Wenn du jetzt mal, also du bist geil, aber du wirst nicht feucht.
Hat sie nicht gesagt. Dann muss dir kurz sein. Ja.
Dann ist es natürlich eine blöde Situation. Ne? Also es ist einfach ein bisschen ungünstig.
Ist ein bisschen ungünstig.
So, und es, also selbst wenn, du kannst dann noch so flutschige Sachen benutzen, aber es ist ein...
Naja, das ist ja auch nur oberflächlich.
Ja.
Also wir wissen ja, das alles muss ja...
Genau, so und deswegen hoffe ich natürlich, also wenigstens bis dann zu den Wechseljahren. Ich weiß ja nicht, ob das bei den Wechseljahren dann genau die gleiche Situation ist. Also Mädels, wenn ja, um Gottes Willen ist scheiße, dann 40, 50, 60 zu werden. Also oder man muss halt Sex anders machen, ne?
Ja. Auch schön, aber auch wenn man, also ich finde, alles, was man nur ausschließlich hat, ist natürlich dann, da fehlt immer irgendwas.
Ja, genau. Genau.
Okay, gut, verstehe.
Ja.
Ja, also quasi auch da wieder nach dem Ganzen, was eh schon schwierig war, gerade partnerschaftlich, jetzt geht's weiter mit anderen Problemen.
Genau,
mhm.
Genau. Und dann musst du halt da wieder neue Wege finden, okay, wie wie finde ich zu meinem Körper, wie findet man gemeinsam auch zu einer neuen Situation? Ich stelle mir das auch tatsächlich nicht so einfach vor für Frauen, die jetzt grundsätzlich vielleicht auch nicht in so einer Partnerschaft sind, die sehr gut funktioniert. Was ich häufig höre tatsächlich, also dass Partnerschaften grundsätzlich nicht so gut funktionieren.
Ja, so meistens überall.
Genau. Und dann ist die Situation mit Krebs tatsächlich auch so, dass da die Scheidungsraten gerade von den Männern, also Frauen bleiben viel öfter bei ihren Männern, wenn Krebs passiert. Männer trennen sich viel häufiger von ihren Partnerinnen.
Mhm. Ich enthalte mich jetzt jedem Kommentar, aber
ja, genau. So ja. Und wenn ich das natürlich dann so mitbekomme, dann sind die natürlich auch weniger offen dafür zu sagen, okay, wenn ich jetzt sage, ja, tut mir leid, also ja, das macht mir schon Spaß, aber du müsstest jetzt andere Knöpfe drücken, damit das funktioniert. Wenn man jetzt nicht so offen ist, ich glaube, dann ist es halt schwierig. Und wenn man jetzt gerade zum Beispiel in so einer Kennenlernphase wäre oder so, sagt man ja auch nicht, du, also ich wollte das schon mal vorher ansprechen. Ich bin richtig horny und das ist wirklich, also du matchst mit mir richtig auf einer Ebene, aber ich bin trocken wie die Wüste.
Ich habe ja in der Folge vorher, vor kurzem, ging es ja auch um ein sexuelles Thema und da war das halt auch mit, wir haben es jetzt nicht so schön formuliert wie du, aber es ging auch um diese Kommunikation, die man ja schon im Normalfall nicht hat miteinander.
Genau.
Ne? Und dann hast du noch Sachen, die dann nochmal outstanding sind. Wie soll denn das dann funktionieren?
Richtig, genau. Also das, ich sag mal so, grundsätzlich, ich wäre jetzt eher so ein Typ, glaube ich, ich würde es halt knallhart raushauen.
Hm.
Ab einem gewissen Punkt, wenn ich dann merke so, oh ja, wir beide, aber die wenigsten Menschen werden das machen und die wenigsten kommen auch damit klar.
Ja.
Also das muss man auch dazu sagen.
Ja.
Die wenigsten Männer würden jetzt sich dann hinstellen, würden sagen, oh, cool, dass du so offen bist. Was muss ich bei dir machen, damit es trotzdem funktioniert?
Oh nee, dann ist das Ego halt gezittert.
Ja, ja. Genau. So, und ich glaube, das ist eben so eine Situation, ne, dass man halt auch da, also schön wäre ja eigentlich, wenn Menschen grundsätzlich von Anfang an schon beigebracht bekommen, dass genau das die richtige Kommunikation miteinander ist und dass man dann, ich glaube, dann würde auch alles viel einfacher funktionieren. Es würde nicht mehr so viel Neid geben, es würde nicht mehr so viel Eifersucht geben, es würde gar nicht die Frage geben, okay, ist es jetzt, weiß ich nicht, können wir locker miteinander umgehen oder müssen wir es gesellschaftskonform jetzt alles halten oder sowas? Mhm. Ich glaube, dann gäbe es viel mehr Liebe auf der Welt.
Das ist so. Das ist so.
Und ich glaube auch mehr Zufriedenheit, so grundsätzlich, weil man dann, ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der einem alles geben kann. Ich glaube, man braucht mehrere Menschen in seinem Leben. Erstens, um sich weiterzuentwickeln. Man braucht immer wieder auch neue Kontakte, um sich weiterzuentwickeln, und braucht mehrere Menschen um sich herum, die halt bestimmte Dinge erfüllen.
Ja. Ja.
Weil auch ein Mensch, ein Partner wird es niemals schaffen, alle Bedürfnisse, die man braucht, zu befriedigen. Ja. In jeglicher Hinsicht jetzt mal, nicht nur sexuell.
Ja, ja, nee. Also ich meine, klar, wir reden natürlich auch von Freunden, von Familie, genau, von allem selbst.
Genau.
Also das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt, definitiv. Genau. Aber bin ich voll dabei. Also Kommunikation, das sagt sich immer so salopp und ich glaube, es kann keiner mehr hören, aber das ist der Schlüssel zu allem. Und das Problem ist aber, dass die wenigsten offen kommunizieren können, egal um was es geht, miteinander. Und besonders die, ist mir schon mal aufgefallen, die ganz laut schreien, oh, ich bin ein Meister der Kommunikation, das sind genau die, die es überhaupt gar nicht checken.
Stimmt.
Und ja, aber das ist halt, deswegen entstehen Missverständnisse, deswegen entstehen Verletztheiten viel mehr. Man fühlt sich schneller angegriffen und so, ne? Weil nur weil man kommuniziert, heißt das ja nicht, dass es böse ist. Man kann auch einfach sagen, hey, pass auf, so und so, dann versteht der andere das. Und dann kann man gucken, wie man damit umgeht, egal in welchem Bereich.
Und ich glaube, das ist halt eben manchmal wirklich schwierig, weil viele sich eben dann persönlich angegriffen fühlen aufgrund von bestimmten Aussagen. Mhm. Und ich habe eigentlich selten das Problem, dass Menschen mich nicht verstehen. Aber ich hatte diese Situation trotzdem auch schon und habe dann halt gemerkt, okay, also wir verstehen uns so miss. Also es ist quasi, das, was ich sage, kommt bei dir sowas von.
Ja, komplett. Verschiedene Sprachen.
Und ich habe immer wieder versucht, irgendwie zu sagen, du, so meine ich das gar nicht. Mhm. Und diese Person, die war so wütend zum Schluss auf mich. Mhm. Und ich bin rausgegangen aus dem Gespräch und habe gedacht, hä?
Ja.
Wie geht das denn?
Ja.
Also ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Aber daran erkennt man dann halt einfach, okay, ja gut, aber der Match ist halt vielleicht mit uns.
Das ist halt
nicht.
Das. Auch diese Akzeptanz von diesen Dingen, ne? Dass man einfach sagt, okay, wir sprechen einfach verschiedene Sprachen. Kommen wir nicht weiter, müssen wir akzeptieren, bis wie es ist.
Ja, ja, ne? Genau.
Auf jeden Fall.
Genau.
Hast du jetzt so zum Abschluss dieser Runde, ich auch nicht sehr schade finde, aber vielleicht machen wir einfach nochmal eine Folge. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das ist mir jetzt noch wichtig, dass ich das jetzt nochmal nach draußen trage, dass ich es jetzt nochmal sage? Ich meine, wie gesagt, man kann dir folgen. Du bist ja jeden Tag am Sharen und am Tipps geben und redest über alles offen. Also man kann ja wirklich auch dranbleiben mit dir.
Also ich versuch's immer.
Ja,
ja, man kann ja auch auf Social Media, finde ich, nicht immer alles teilen, ne? Das ist immer so ein bisschen so, ich habe auch manchmal Tage, da denke ich auch, nö, heute nicht.
Habe ich auch. Es ist ja auch, wir haben alle auch noch ein anderes Leben, ne?
Genau.
Aber grundsätzlich darf man dich ja begleiten, mit dir schreiben, dich alles fragen, und ich glaube, man findet auch sehr viele Antworten auf deinen Social Media Kanälen.
Ja.
Schon, weil du hast ja richtig, also gerade auf TikTok ist ja der ganze Weg und alles da.
Ja.
Aber gibt's noch, wo du sagst, hey, das ist jetzt nochmal wichtig zum Abschluss zu sagen oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, was dir nochmal auf dem Herzen liegt?
Also ich kann gar nicht so viel dazu. Ich glaube, jeder muss seinen Weg individuell suchen und finden. Das, was unheimlich wichtig ist, ist, glaube ich, einfach auf sich, seine Gefühle, seine Emotionen zu hören, und sich im Zweifelsfall, glaube ich, auch von den Dingen zu verabschieden, die einem nicht gut tun. Und ja, danach zu suchen, vielleicht auch nach Dingen, die einem gut tun. Mhm. Und gleichzeitig, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen mehr dahin gehen zu sagen, selbst wenn ich krank bin, heißt es noch lange nicht, dass ich nicht trotzdem ein gesundes Leben führen kann.
Mhm. Ja, hast du vollkommen recht.
Ja.
Liebe Sarah, ich danke dir für dieses wahnsinnig tiefe Gespräch auch, dass du das auch alles mit uns und mit mir geteilt hast. Ich finde, es ist sehr inspirierend. Ich hoffe, dass da viele draußen sind, die jetzt zugehört haben und sagen, boah, jetzt möchte ich gerne auch was verändern, weil ich jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen mehr Antrieb habe. Vielleicht auch viele, die jetzt Mut bekommen haben, weil sie vielleicht in ähnlichen Situationen sind oder was auch immer, sich abgeholt fühlen. Und ich wünsche dir, also wir werden connected bleiben, weil ich folge dir ja auch immer sehr aufmerksam, aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin. Ich finde das sehr bewundernswert. Du hast meinen allergrößten Respekt und selbst ich kann mir dann noch 20 Scheiben von dir abschneiden.
Oh, danke.
Also bleib, wie du bist und bring das Positive in unser aller Leben.
Ja, das mache ich. Das ist jetzt meine Lebensaufgabe, glaube ich.
Mutmacherin.
Genau.
Dankeschön. Genau.
Danke.
Das war's mit einer sehr berührenden Folge. Ich hoffe, so wie wir es gerade gesagt haben, dass es auch euch berührt hat. Und vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Wenn euch mein Podcast gefallen hat, denkt an den PayPal-Link. Kleine Spende für die Kaffeekasse, damit wir lange, lange weitermachen können. Und ja, ich freue mich, dass ihr da wart. Wir sehen uns bald wieder.